Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Bevor es jetzt zu den eigentlichen Folgen geht, kommt jetzt hier erstmal etwas zu meinem Werdegang. Wir könnten es auch Werdeversuch, Werdeversagen oder Werdefall nennen. So hat es sich nämlich währenddessen eher angefühlt. Also es war ein ziemlich langes Tal der Tränen, sowas wie die Sümpfe von Moria. Und ich glaube, dass dieser Satz, dass man das Leben vorwärts lebt und rückwärts versteht, das mit das Zutreffendste ist, was es überhaupt gibt. Und dass die meisten Erfolgsgeschichten sich deswegen so anfühlen, weil man den Anfang nicht kennt. Man steigt einfach bei einer ziemlich coolen Szene ein, und zwar beim Durchbruch. Wenn man die Geschichte, wenn da davor ein Vorspann kommt und dann steht da, was bisher geschah, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Zumindest ist es bei mir so. Ich finde, das Schöne an so einer Schriftsteller-Vita ist, die soll möglichst kurz sein und nur 3, 4 Sachen bringen. Und dann steht da eben, veröffentlichte bei mehreren namhaften Publikumsverlagen, wurde für Preise nominiert und lebt mit ihrem Mann in München. Und das klingt total super. Meine erste Vita klang sowas wie, isst gerne Dinkelpoppies und fährt mit dem Fahrrad durch München. Und weil es nichts wirklich Nennenswertes zu berichten gab, so. Und die Wahrheit wäre zu traurig gewesen. Hat ihren Universitätsabschluss gemacht, ist direkt in die Arbeitslosigkeit gefallen, war dann Hartz-IV-Empfängerin und hatte das Gefühl, sie ist ein Fleck auf einer ansonsten wunderbar sauberen Scheibe. Dementsprechend glaube ich, dass wir alle verwöhnt sind, was diese Erfolgsgeschichten angeht und teilweise auch etwas entrückt und weltfremd, wenn es um die Wahrheit geht. Weil wenn man es ganz genau nimmt, sehen wir immer nur Ergebnisse. Wir sehen das Resultat von Tausenden und Tausenden Stunden harter Arbeit. Wir sehen das einfach nur die Spitze, wirklich die kleinste Spitze des Eisbergs, und den ganzen Rest sehen wir nicht. Wir kennen das, was bisher geschah, nicht. Wir wissen nicht, eine Balletttänzerin, die ein Solo bekommt und die dieses Solo dann hervorragend tanzt, und wir sitzen im Publikum und schauen das an. Wir werden von der Illusion davon getragen, von der Leichtigkeit, von dem Gefühl, dass diese professionellen Tänzer das Tanzen so leicht aussehen lassen, dass unser einer denkt, das kann ich auch, es kann ja nicht so schwer sein, weil es bei denen so leicht aussieht. Wenn wir aber sehen würden, wie oft derselbe Sprung geprobt werden musste, damit er so aussieht und dass er die Höhe hat, und wie oft der arme Balletttänzer die arme Frau Balletttänzerin auffangen musste, damit es am Schluss alles genau so aussieht, wie es aussehen soll, bis sie die Choreografie kannten, bis der Takt richtig war, bis im Chor jeder richtig mitgetanzt hat. Wir haben davon nichts mitbekommen. Wir bekommen 1,5 Stunden Ergebnis. Und selbst da sind wir super kritisch, weil selbst da fallen uns Laien die Dinge auf, die nicht stimmen. Wir wissen vielleicht nicht, wie der Tanz gedacht war, aber wenn jemand irgendwie komisch aufkommt, hinfällt oder irgendwas fallen lässt, dann wissen wir, dass das nicht der Plan war. Wir wissen, wie es sein sollte. Dementsprechend gehen wir auch hart ins Gericht mit allem, was nicht unserem Perfektionismus entspricht, also oder dem, was wir gesellschaftlich gelernt haben zu erwarten. Ich finde es zum Beispiel immer wieder lustig, wenn man sowas liest von, da war ein Rechtschreibfehler, oder mir schreiben auch Leser, ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden. Und manchmal, ich weiß, häufig ist es total nett gemeint, aber viele fühlen sich auch wie die Trüffelschweine, die auf eine richtig schöne Knolle gestoßen sind. Mein letztes Buch hatte 115.000 Wörter. Und wenn da 3 Rechtschreibfehler drin sind, finde ich, ist es echt ein guter Schnitt. Teilweise wird man dann kritisiert von Leuten, die selbst nicht mal eine halbe DIN A4 Seite schreiben können, ohne 15 Fehler reinzubringen. Was ich damit sagen will, ist, wir sind Laien in ganz vielen Lebensbereichen, sind aber durchaus befähigt zu kritisieren, weil wir den Fehler eben schon sehen können, meinen wir zumindest meistens. Und ich finde es wahnsinnig spannend mitzubekommen, also bei mir ist es ja, wenn ich jetzt eben ins Theater gehe, und dann würde jemandem seine Line nicht mehr einfallen und er hätte dann keine Soufflöse, dann steht man da und jeder bekommt den Fehler mit. Und genauso lassen wir uns aber auch in die Irre führen von Erfolg. Sich einen Namen machen, etwas kreieren, etwas erschaffen, einen Durchbruch haben, das ist alles toll. Aber ich kann versichern, dass der Weg dahin meistens überhaupt nicht einfach ist, dass man sich ziemlich oft den Fuß verstaucht, bis man es geschafft hat, diese Drehung im übertragenen Sinne hinzubekommen. Und ich würde jetzt einfach mal mich als, ich sage jetzt nicht stellvertretendes Beispiel, weil es gibt sicher ganz viele andere, aber ich kann ja nur meinen Senf hier dazugeben Und bei mir war es so, dass ich nach der Schule keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Ich war schon immer eher der Typ, der nicht wusste, was er machen soll. Hauptsächlich deswegen, weil mir jede Entscheidung so final erschien und ich Bedenken hatte, dass ich mich falsch entscheiden könnte, weil jede Entscheidung für etwas automatisch eine Entscheidung gegen alles andere gewesen wäre. Das war der Leitspruch, den ich ganz häufig in meiner Jugend zu hören bekommen habe, der ja auch stimmt. Ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, aber gleichzeitig bedeutet jede Entscheidung, mich gegen alles andere zu entscheiden. Das fand ich unmöglich. Also habe ich mich vorsichtshalber mal gar nicht entschieden. Dann bin ich jemand, ich hatte schon Interessen, aber nichts war davon so groß, also kein Interesse war so groß, dass ich etwas unbedingt weiterverfolgen wollte. Und ich war auch nicht in einer Sache so begnadet gut, dass man sagen könnte, ach, völlig klar, ich muss X und Y lernen. Die Sachen, in denen ich mal gut war, nämlich, und das kommen wir jetzt wieder, so schließt sich der Kreis, aufs Balletttanzen zurück. Ich war früher im Ballett, ich war sehr lang im Ballett, ich war auch tatsächlich sehr gut. Und dann kam irgendwann die Frage wegen einem Vortanzen an der Heinz-Bosl-Stiftung. Und dann habe ich gemerkt, nee. Also 5 bis 7 Tage die Woche Ballett tanzen, nee. Und ich wäre dann sicher auch nicht eine von den Besten gewesen. Ganz bestimmt nicht. Ich wäre halt eine gewesen, der man was beibringen kann und ich springe dann auf und ab und lerne meine Drehungen. Aber die Wahrheit ist, da hat mein Herz nicht dafür geschlagen. Ich schaue mir lieber jemanden an, der perfekt Ballett tanzt, als dass ich versuche, dahin zu kommen. So. So war es bei den meisten Dingen. Das heißt, ich habe die Schule beendet und bin danach erstmal nach Australien gegangen. Gott sei Dank, war das Beste, was ich tun konnte. Hat mich wahnsinnig verändert in vielerlei Hinsicht und selbstsicherer gemacht. Und es war für mich, als hätte ich in Australien ein Stück meiner selbst gefunden. Als wäre es dort gewesen und hätte dort auf mich gewartet. Und ich finde den Gedanken inzwischen auch ganz schön, dass man vielleicht wirklich an einigen Orten dieser Welt sich auf eine Art neu findet, neu kennenlernt, dass es wirklich ist, als würde man ein Fragment von sich dort vorfinden und mitnehmen. Dieses Gefühl hatte ich auch in Karlsbad, als ich dort war. Dieses Gefühl hatte ich auf Boracay, auf den Philippinen. Dieses Gefühl hatte ich mehrfach in Paris. Ich habe dieses Gefühl in Oxford gehabt. Ich hatte das Gefühl an mehreren Orten eben in Australien. Ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass ich nicht ein tausendteiliges Puzzle bin, weil sonst bin ich weit davon entfernt, mich zu vervollständigen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Reise dorthin mich mir in ganz vielerlei Hinsicht näher gebracht hat. Und in dem Buch Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte konnte ich dann viele Jahre später nochmal ein zweites Mal, wenn auch nur gedanklich, nach Australien. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich wieder hin kann, wirklich in Realität, mit einem, ich sage jetzt mal, anderen Bewusstsein, weil man eben doch älter ist und die Sachen dann anders wahrnimmt. Also ich bin mir sicher, da würde ich dann wieder so das ein oder andere Stück von mir wiederfinden. Jedenfalls hat sogar Australien mit einem halben Desaster begonnen. Ich hatte vollkommen falsche Vorstellungen. Ich bin dorthin gekommen, ich war unzufrieden, einsam, viel zu weit weg von den Menschen, die ich liebe. Ich fand es einfach schrecklich und wollte wieder zurück. Und ich hatte extra einen Flug gebucht, wo ich umbuchen kann. Und bin dann auch zu dem Emirates-Schalter gelaufen und dann hat die Frau gelächelt und hat gesagt, dass ich in 11 Wochen zurückfliegen kann. Und ich habe gedacht, ich falle rückwärts um und dachte, ich wollte vorgestern zurückfliegen. Was helfen mir 11 Wochen? Ich will nicht in 11 Wochen. Und ich bin im Nachhinein wahnsinnig froh, dass ich nicht zurückfliegen konnte. Ich bin auch froh, dass mein Vater damals zu mir gesagt hat, er wäre enttäuscht, wenn ich zurückfliege. Damals habe ich das anders gesehen, aber in dem Moment war das genau das, was ich hören musste. Dieser emotionale Druck ist durchzuhalten. Ich hatte letzten Endes dort mit die schönste Zeit meines Lebens. Ich wurde belohnt mit Erinnerungen, an die ich mich auch für immer erinnern werde. Verklärt und melancholisch und wunderschön. Und ich bin belohnt worden eben mit diesem Fragment von mir, das ich seitdem Gott sei Dank auch nie wieder ganz verloren habe. Und danach habe ich angefangen, irgendwas zu studieren, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll. Habe ich mir gedacht, ist das eine nicht schlimmer als das andere und habe dann eben studiert und ich habe dann sogar noch einen Fernstudiengang oben drauf gelegt und Teil meines Studiums war auch ein Auslandssemester in Dublin und weiß der Henker, was ich nicht alles gemacht habe. Ich habe sogar ein Zertifikat vor der spanischen Handelskammer abgelegt und für Wirtschaft Spanisch. Ich möchte jetzt nicht auf Spanisch verhandeln müssen, aber damals habe ich das gemacht. Und ich hatte so viele hübsche Zertifikate, ich hatte so viele schöne Papiere mit offiziellen Headern und Stempeln und gerade schön war das. Eins hat sogar so ein Wachsstempel-Dingsbums. Und bin aber leider punktgenau zur Lehman Brothers-Krise 2008 zur Wirtschaftskrise mit der Uni fertig geworden. Es war wirklich wie eine Umarmung. Lehman Brothers und ich sind uns einfach in die Arme gefallen. Ich fertig mit dem Studium und die ab in die Krise. Ich habe keine Arbeit gefunden. Das war unglaublich demotivierend. Ich habe bei 100 Bewerbungen aufgehört zu zählen. Ich habe so viele Absagen bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Absagen ein einzelner Mensch bekommen kann, bevor es irgendwie an die Substanz geht. Ich glaube, ich habe das geschafft. Ich habe dann angefangen, in einer Boutique zu arbeiten, wo einige Kundinnen in einer Stunde das ausgegeben haben, was ich in einem gesamten Monat in Teilzeit dort verdient habe. Das war vor Mindestlohn und ich habe fast nichts verdient. Das war einfach wirklich traurig. Ich habe aber sehr viel auch dort über mich gelernt, über das Leben gelernt, über Menschen gelernt, wie man behandelt wird, wenn man im Verkauf arbeitet, wie sehr Menschen abhängig machen, also ihr Verhalten abhängig machen von dem, was ihr Gegenüber darstellt, im Sinne von, wie viel Geld da gegenüber sitzt, was für eine Stellung, was für eine Art von Autorität. Das war wie ein Praktikum in Sachen Menschen. Gleichzeitig habe ich gelernt, auf Menschen zuzugehen und sie zu beraten, was mir am Anfang furchtbar schwer gefallen ist, auf fremde Menschen freundlich zuzugehen, zu lächeln, denen aber gleichzeitig ihren Raum zu lassen, sie nicht zu bedrängen, ihnen nicht etwas aufzuzwingen, sondern versuchen, mich so in sie hineinzuversetzen, dass ich ihnen wirklich zu Diensten bin, sie bediene, ihnen helfe, eine Entscheidung zu treffen, sie aber eben nicht ihnen nicht meinen Geschmack oder meine Vorstellung überzustülpen. Also auch da viel, viel, viel gelernt. Aber es ging mir immer schlechter dort. Also ich habe ein Dreivierteljahre dort gearbeitet. Ich habe mich geistig auf eine Art unterfordert gefühlt, dass ich wirklich angefangen habe, mir Sätze in Spanische zu übersetzen, während ich dort gewartet habe. Darauf das Kunden kommen im Hochsommer und keiner kam. Ich hatte Gott sei Dank total liebe Kolleginnen, also die ich wirklich sehr geschätzt habe, eine ganz besonders, mit der habe ich wahnsinnig gern zusammengearbeitet. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Ich habe immer öfter Kopfschmerzen bekommen, ich hatte Schlafprobleme, ich habe grundlos zu Hause gesessen und geweint oder vermeintlich grundlos. Ich war so unglücklich. Und dann habe ich wieder angefangen, Bewerbungen zu schreiben und hatte mich aber dann mehr beworben in die Richtung, alles, was mit dem Buchmarkt zu tun hat, alles, was mir irgendwie helfen könnte. Und dazu muss man sagen, dass ich während meines schrecklich langweiligen Studiums, das war nicht nur schrecklich langweilig, ich hatte auch viel Spaß mit meinen Kommilitoninnen, vor allem mit Zweien, mit denen ich immer noch zu tun habe und ich immer noch wahnsinnig mag. Aber das Studium an sich, Statistik, Wirtschaftsmathematik, Mikro- und Makroökonomie, tausend Dinge, die null zu mir passen. Jeder, der mich kennt, weiß, das ist einfach. Nein, nicht nur kein Match made in heaven, es war überhaupt kein Match und kein Heaven und gar nichts und es war schrecklich. Und ich habe es trotzdem alles irgendwie hinter mich gebracht, aber ich habe das, glaube ich, nur geschafft, weil ich währenddessen angefangen habe zu schreiben. Und zwar ohne, dass ich einen Plan hatte. Ich wollte kein Buch schreiben, ich hatte keine größeren Ambitionen. Es war einfach nur etwas, was aus mir herauskam, was Spaß gemacht hat. Es waren diese drei Stimmen dieser jungen Frauen, die ich gehört habe, erhört habe und dann aufgeschrieben habe. Und das war meine Flucht aus diesem überfordernden und wahnsinnig langweiligen Alltag. Und ja, es kann einen etwas überfordern und wahnsinnig langweilig sein. Ich hatte während des Studiums meine erste Berührung mit dem Programm InDesign. Das war ab der ersten Sekunde super spannend, hat mir total gut gefallen, war auch wichtig dann für später und habe dann eben geschrieben. Und das erste Buch waren dann 850 Seiten, viel zu lang, überhaupt kein Anfang, Mitte und Ende, einfach nur geschrieben, 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 geschrieben. Und dann war ich irgendwann fertig und ich war so stolz, als hätte ich einfach Feuer gemacht, mindestens. Ich habe dieses Buch dann auch um 200 Seiten gekürzt und habe dann angefangen, Verlage anzuschreiben und Agenturen und wurde ignoriert und es ist nichts passiert, rein gar nichts. Und meine Schwester hat dann für mich bei den Agenturen angerufen, weil ich mich nicht getraut habe, da anzurufen. Ich fand es so schrecklich da für mich, so, hallo, ich habe Ihnen da was geschickt und dann können Sie mal nachgucken, fürchterlich. Und genau, dann kam eben das Ende des Studiums und dann kam der Laden und ich hatte das Gefühl, mein zweiter Name war erfolglos oder Versagen. Anne Versagen Freitag. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich einfach wie Platzverschwendung gefühlt. Als wäre ich einfach die reinste Platzverschwendung. Es war ganz, ganz fürchterlich für mich. Und ich habe dann aber eben wieder Bewerbungen geschrieben und unter anderem bei Verlagen und für Volontariate und was ich nicht alles versucht habe, auch ganz viel lustigerweise, habe ich mich bei DTV beworben. Ich habe immer Absagen gekriegt. Und dann habe ich bei Lovely Books eine Zusage für ein Praktikum bekommen. Also ich war dort, Vorstellungsgespräch und ich hatte mich gefreut und dann habe ich meine Stelle gekündigt und dann hat mir Lovely Books abgesagt am nächsten Tag. Und da habe ich einfach gedacht, ich falle vom Glauben ab. Das war dann wirklich der Tiefpunkt. Da hatte ich das Gefühl, okay, tiefer kann man nicht fallen. Ich hatte also keine Arbeit mehr. Ich hatte Gott sei Dank eine E-Mail, in der mir das Praktikum schriftlich zugesagt wurde oder worden war. Und dann konnte ich beim Arbeitsamt sagen, ich habe nicht aus einer Laune heraus gekündigt, nicht aus Langeweile, nicht aus Frustration. Ich hatte eine neue Aussicht und die wurde mir wieder genommen. Und im Nachhinein war das Gold wert, dass Lovely Books mir abgesagt hat. Aber währenddessen war es einfach ein Albtraum. Und ich weiß nicht, ich habe in dieser Zeit mehr geweint, als ich wusste, dass Tränenkanäle hergeben können. Oder es war einfach, na, es war keine schöne Zeit. Es ist schön, wenn man zurückschaut und sagen kann, okay, habe ich auch irgendwie überstanden. Und dann hatte ich erst Arbeitslosengeld 1 und dann bin ich umgestuft worden zu Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4. Und da wurde ich dann mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert und ich war schockiert über mich selbst, weil ich mich als wirklich tolerant, weltoffen und vorurteilsfrei eingestuft hätte und dann feststellen musste, dass die Bilder, die ich immer wieder im Fernsehen gesehen habe, von vollgebröselten Menschen, die mit fettigen Haaren ohne jede Würde auf der Couch vor sich hin vegetieren und das wurde mir da immer vorgestellt als der Hartz-IV-Empfänger, dass ich halt dachte, okay, so sind die eben. Das ist halt faules Pack und die liegen rum. Und dann habe ich festgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt und dass die Leute, die ich dort kennengelernt habe, und das waren doch einige, hatten nicht nur alle gewaschene Haare, waren sehr freundlich und überhaupt nicht faul, sondern die meisten waren unfassbar bemüht darum, Arbeit zu finden. Und ich habe dadurch dann eben festgestellt, für mich war auch das so ein Problem, man definiert sich in diesem Land ja sehr über seine Arbeit und man definiert sich sehr über das, was man verdient oder sehr viele tun das. Und wenn du plötzlich nichts bist, du bist arbeitslos. Dann hast du nichts, worüber du dich definieren kannst. Und alles, was du dann bist, ist eben irgendwie einfach nur ein Fleck auf einer Scheibe. Du bist einfach Platzverschwendung. Zumindest hat sich's für mich so angefühlt. Ich hatte dann das Glück, dass ich umschulen konnte. Ich habe dann Grafikdesign gelernt und deswegen war eben die InDesign-Erfahrung wichtig, weil sie mich gefragt haben, was macht ihnen Spaß? Das, was sie gelernt haben, wir haben ganz viele Akademiker, die alle arbeitslos sind. Gibt es was anderes, was sie gerne machen würden? Und ich habe gesagt, mir hat InDesign gefallen. Also habe ich umgeschult zu Grafikdesign. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber dadurch, dass ich nur umgeschult hatte und ganz viele Leute 3 Jahre dieses Studium einfach haben, also gemacht haben, absolviert haben und ich nicht, habe ich dann zwar eine Stelle gekriegt, aber eben wieder nur ein Praktikum und wieder nur so und einfach ganz wenig bezahlt, weil schließlich umgeschult und bla bla bla. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht, also so niedere Stellen. Mir hat das Agenturleben Spaß gemacht, war jetzt nicht so zu 100% meins, ich arbeite lieber länger in die Nacht und schlafe dafür länger und ich will auch keinen Chef und weiß ich halt jetzt alles, bin jetzt auch ein paar Jahre älter geworden. Aber ich habe auch zu der Zeit noch unterm Existenzminimum gelebt. Ich habe so wenig Geld bekommen, dass ich weiterhin aufstocken musste und das, obwohl ich voll gearbeitet habe. Ich habe mir dann irgendwann rausgeschlagen, dass ich einen Tag frei haben will für die Bezahlung und das habe ich hingekriegt und dann konnte ich in der Zeit wieder schreiben. Ich hatte einen Schreibtag, das war ganz toll. Aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass ich habe all diese Bruchlandungen gebraucht, auch dass ich dann wieder nicht übernommen wurde und dass mir das immer wieder in Aussicht gestellt wurde und dann ist es nicht passiert und dann habe ich letzten Endes, ich hatte mir geschworen, wenn die Stelle wieder nicht verlängert wird, dann versuche ich vom Schreiben zu leben. Dann traue ich mich, weil dann tiefer kann ich nicht sinken. Und weniger kann ich auch nicht verdienen. Und mein Bruder hatte mir 2011 schon gesagt, mach doch, veröffentliche doch selber. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mir die Sachen bei Amazon durchgelesen. Ich habe Angstschweißausbrüche bei dem Wort EPUB bekommen. Als ich EPUB-Converter gelesen habe, habe ich einfach das Fenster da in dem Browser schnell wieder zugemacht und gedacht, schnell weg, hier habe ich nichts verloren. Und 2013 war dann eben nach dieser Umschulung, nach dem 2 Jahre Arbeiten und so weiter, der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, nee. Das kannst du, so schlecht kannst du auch verdienen mit deinen Büchern. Also schlimmer kann es ja gar nicht werden. Und dann ist irgendwann der Tag gekommen und ich kann bis heute nicht sagen, woher er kam, genauso wenig wie ich weiß, warum ich mit dem Schreiben angefangen habe. Ich habe ja das Gefühl, das Schreiben ist zu mir gekommen und ich bin dem Schreiben immer noch so unfassbar dankbar, dass es zu mir gekommen ist, weil was zum Henker hätte ich sonst gemacht? Das heißt, es war dann einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, du liest jetzt alles durch, du findest raus, was EPUBs sind, du findest raus, was ein EPUB-Konverter ist, du hast jetzt einfach keine Angst, weil du kannst alles nachlesen und du hast es nicht eilig. Und dann habe ich mit denen, ich habe das alles durchgelesen, dann habe ich mit denen von der AGE gesprochen und gemerkt, ich hatte wirklich einen netten Sachbearbeiter. Ich habe dem gesagt, hören Sie zu, ich möchte mich selbstständig machen. Und zwar mit Grafikdesign und mit Schreiben. Und der hat mich dann unterstützt. Und ich habe dann so eine Selbstständigenförderung. Also ich hatte dann so einen Coach, da bin ich einmal die Woche hingelaufen und den mochte ich auch recht gerne. Und der hat auch nach kürzester Zeit gemerkt, dass ich das wirklich will, dass ich das schaffen will. Und wir haben dann so ein paar Konzepte zusammen entworfen und ich habe mit ihm gesprochen, wenn man so will, war das wie so eine Arbeitstherapie. Und das war aber für mich gar nicht schlecht, weil ich dann so eine gewisse Rechenschaft abgeben musste. Also bei der AGE natürlich weiterhin Kontoauszüge und so weiter. Also sich finanziell nackig machen und bei dem Coach dann einfach zeigen, okay, was habe ich die letzte Woche gemacht? Was habe ich umgesetzt? Was mache ich die kommende Woche? Und das hat mir irgendwie, das hat mir geholfen. Das war gut. Und ab Mitte 2013 konnte ich dann vom Schreiben leben. Also 3 Monate, nachdem ich das versucht habe. Ich hatte ja schon 3 Bücher. Durch mein Grafikdesign konnte ich meine Cover selbst machen. Das heißt, ich brauchte auch niemanden bezahlen für die Cover. Ich musste also nur fürs Korrektorat bezahlen. Ich habe bei den ersten Büchern kein Lektorat gemacht. Ich war mein Lektor. Ich habe mich sehr streng bewertet. Ich habe sehr viel überarbeitet. Das ist auch ein Ratschlag, den ich unterwegs bekommen habe von meiner ganz lieben Freundin Irmi Kais, die ich damals bei einer Druckerei kennengelernt habe. Ich habe mein erstes Buch drucken lassen. Sie war dort, um Drucksachen abzuholen. Sie hat mich gefragt, ob das eine Doktorarbeit ist. Ich habe geantwortet, nein, mein erster Roman. Und sie hat gesagt, wollen wir Kaffee trinken gehen? Wir sind seitdem befreundet. Ist auch schön zu sehen, wie sich eben alles so weiterentwickelt. Sie hat ihre eigene Firma gegründet, mit einer Partnerin zusammen, Ehrlich und Anders, und hat ihr Ding gemacht und ich habe währenddessen meins gemacht. Und sie hat mir eben gesagt, was das Überarbeiten betrifft, lass jeden Satz weg, den es nicht braucht. Lies alles und lass jeden Satz weg, den es nicht braucht. Kürze alles raus, was sonst ein Lektor kürzen würde. Das heißt, ich habe dann nur Geld gebraucht für das Korrektorat und alles andere konnte ich selbst zahlen. Ich war eine Stunde in Stuttgart bei Stefan Wendel. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob er Wendel oder Wendler heißt. Wendel. Ich glaube Wendel. Jedenfalls ist das auch, das war auch Gold wert. Der hat mir wahnsinnig geholfen. Wir haben uns zusammengesetzt. Der berät Autoren. Und ich muss sagen, ich war da nur 90 Minuten, aber er hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Und dann habe ich das Zeug in Angriff genommen und habe sehr viel selbst geschafft. Und über Selbstveröffentlichen habe ich Adriana Popescu kennengelernt, meine beste Freundin, vertraute Person, die mich versteht in allen Lebenslagen. Und wir haben Reihen, also Buchreihen zusammen veröffentlicht und deswegen, ich kann nur sagen, ich selbst hätte nicht den Mut aufgebracht, das alles so zu machen. Ich weiß, dass es bei mir keine Mutentscheidung war, dass ich schreibe, sondern es war, mir hat das Leben genug Steine in den Weg geschmissen, um mich auf meine Spur zu bringen. Das heißt, ich habe immer wieder, wenn ich falsch abbiegen wollte, tatsächlich vom Leben eins in die Fresse gekriegt, dass ich auf die richtige Spur zurückfalle. Ich glaube, das hat das Leben liebevoll immer mit mir gemacht. Seitdem versuche ich, die Entscheidungen so mutig zu treffen, dass das Leben mich nicht mehr schlagen muss. Genau. Das waren jetzt einfach grobe Abrisse zu mir. Ich habe seitdem viele tolle Freundinnen, die alle schreiben. Ich muss sagen, natürlich habe ich Freundinnen von früher und die liebe ich genauso wie vorher. Aber es ist schön, Menschen zu haben, die dasselbe machen, was man selbst tut, weil man sich dann weil man nachfühlt, weil man mitfühlt, weil man die Prozesse kennt, weil man das Gefühl kennt, im Sirup zu schwimmen, weil man weiß, wie es ist, wenn man sagt, oh, null Wörter, nichts geschafft heute, das Kapitel ist schlecht, die Geschichte ergibt keinen Sinn. Dieses geteilte Leid ist halbes Leid. Das stimmt. Deswegen bin ich sehr froh um meine Schriftstellerfreundinnen. Und um die Hilfe, die wir uns gegenseitig geben. und dass wir uns unterstützen auf diesem Weg, der sehr schön ist, aber teilweise eben auch beschwerlich. Und ich glaube, dass wir versuchen sollten, wenn wir irgendwelche Sachen von außen sehen, wir vergleichen fast immer das Außen von anderen mit dem Innen von uns. Das heißt, es ist ein komplett unfairer Vergleich, weil wir das Gesamtbild von uns mit einem Fragment von anderen vergleichen. Und ich kann inzwischen für mich sagen, ich bin viel weniger mit Urteilen behaftet, ich bin viel weniger damit beschäftigt, andere zu, also mit mich zu sehr mit anderen zu vergleichen, weil ich kenne die 10.000 Stunden nicht, die die davor gemacht haben und machen mussten, um dahin zu kommen, wo sie sind. Die kennen aber meine auch nicht. Und ich habe im Laufe der Jahre sehr, sehr oft von Leuten gehört, wie unmöglich es ist und dass man mit Schreiben und kein Mensch und davon kann doch niemand leben und die meisten armen Autoren von der Hand in den Mund und der arme, arme Autor, Schriftsteller, der nicht davon leben kann. Ich kann nur sagen, es gibt bestimmt solche Fälle, es gibt bestimmt viele. Es gibt aber auch bestimmt einige Leute, die sehr gut davon leben können und die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es recht viele Happy Ends gibt. Müssen nicht mal Ends sein, können auch Happy Beginnings sein. Und dass es auch, dass man nicht vergessen darf, dass das alles nur, wie gesagt, Fragmente sind, die wir sehen. Das war jetzt einfach meine Geschichte. Und die ist ja noch mittendrin, Gott sei Dank. Und ich hoffe, sie geht noch lange weiter. Aber ich glaube, dass wir eben Erfolgsgeschichten verwöhnt sind. Ich glaube, dass wir uns mehr auf uns konzentrieren sollten, damit wir unsere Erfolgsgeschichte weiterverfolgen und schreiben können und dass wir uns möglichst nicht von der Negativität anderer abhalten lassen sollten, das zu machen, was wir wollen. Weil die Wahrheit ist, wenn wir tun, was wir wollen, dann erinnern wir andere daran, dass es noch einen anderen Weg gibt. Und das ist das, woran ganz viele Leute nicht erinnert werden möchten. Die wollen nämlich nicht, dass es eine Alternative gibt zu dem, was sie tun, weil sonst müssten sie tatsächlich aktiv etwas an ihrem Leben ändern. Also, nicht einschränken lassen von anderen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das war's. Ich werde in den nächsten Folgen jetzt dann die Themen besprechen, die aktiv mit dem Schreiben und mit dem Literaturprozess etc. zu tun haben. Aber damit man versteht, wie ich das einschätze, dachte ich, ist es wichtig, einfach ein paar Takte zu mir und meinem Umweg, meinem schneckenförmigen Weg zu sagen und den Schlägen, die ich eingesteckt habe. Und es waren für mich echt genug und es waren einige. Aber ich habe mich aufgerappelt, bin weitergegangen und ich muss sagen, ich bin froh, dass es so ist. Mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast.